SWR 2.
Wirtschaftsthemen dominieren den Wahlkampf in den USA. Das war auch am Donnerstag so bei der Debatte der Vizepräsidentschaftskandidaten Joe Biden und Paul Ryan. Aber ein paar Minuten diskutierten die beiden auch über ihren Glauben und ihre Wertvorstellungen. Beide nämlich sind praktizierende Katholiken und beide betonen, dass der Glaube ihre Politik entscheidend beeinflusse, allerdings in ganz unterschiedlicher Richtung. Aus den USA berichtet Max Ackermann.
Noch nie standen sich in den USA zwei Katholiken auf einer so hohen Politebene gegenüber. «Meine Religion bestimmt, wer ich bin», sagt Vizepräsident Joe Biden. «Ich war mein ganzes Leben lang praktizierender Katholik.»
«My religion defines who I am.»
Der 69-jährige Biden ist in einer stark irisch geprägten Umgebung in der Arbeiterstadt Scranton, Pennsylvania, aufgewachsen. Die katholische Soziallehre habe ihn denn auch besonders geprägt. Sie verlange, all jenen zu helfen, die Hilfe bräuchten.
Catholic social doctrine talks about taking care of those who can't take care of themselves. People who need help.
Biden wurde Anwalt und jung schon Berufspolitiker auf dem Gewerkschaftsflügel der Demokratischen Partei. Ein starker Staat zum Schutz der Schwachen ist sein politisches Credo. Der fast 30 Jahre jüngere Paul Ryan will genau das Gegenteil, einen möglichst schwachen Zentralstaat, dafür viel Freiheit für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Aber auch der smarte Rechtspolitiker aus Wisconsin betont die große Bedeutung der Religion in seinem Leben. Das Öffentliche und das Private, auch der Glaube, seien untrennbar miteinander verbunden.
I don't see how a person can separate their public life from their private life or from their faith. Our faith informs us in everything we do.
Sein Glaube lenke ihn in der Art, wie er sich um die Verletzlichen in der Gesellschaft kümmere, sagt Ryan. Wichtig sei, allen Menschen eine Chance im Leben zu garantieren.
About how to make sure that people have a chance in life.
Das ist die Botschaft der jungdynamischen Neokonservativen, die die Republikanische Partei seit ein paar Jahren dominieren. Zwei völlig gegensätzliche Vorstellungen also über die Rolle des Staates, aber beide, mindestens zum Teil, mit katholischen Überzeugungen begründet. Die beiden Vizepräsidentschaftskandidaten verkörperten eben das Alte und das Neue in der katholischen Kirche, sagt Deal Hudson, ein konservativer katholischer Politstratege.
These two vice presidential candidates represent the old and the new in the Catholic Church in the United States.
Katholiken in den USA, das waren lange die irisch- und polnischstämmigen Polizisten, Feuerwehrleute und Gewerkschafter im Nordosten und in den Industrieregionen des Rustbelts, verlässliche Parteimitglieder der Demokraten. Heute sind es mehr und mehr Einwanderer aus Lateinamerika, den Philippinen, auch aus Vietnam, die die katholischen Kirchen füllen. Und es ist eine jüngere, konservativere Generation, sagt Princeton-Professor Robert George im Radiosender NPR.
We have a younger generation of Catholics who are more conservative, especially on moral and cultural issues.
Diese konservative Haltung in moralischen und kulturellen Angelegenheiten führte viele jüngere Katholiken in die Republikanische Partei. Das Recht auf Heirat von Homosexuellen, Empfängnisverhütung und vor allem die Abtreibungsfrage trennen die beiden Lager. Eine Regierung Romney werde Abtreibung bekämpfen, außer nach einer Vergewaltigung, bei Inzest oder wenn sonst das Leben der Mutter gefährdet wäre, verspricht Paul Ryan.
The policy of a Romney administration will be to oppose abortion with the exceptions for rape, incest and life of the mother.
Joe Biden auf der anderen Seite geht zwar mit der offiziellen Kirchenmeinung einig und er persönlich sei gegen Abtreibung, aber er wolle diese Meinung anderen nicht aufzwingen.
I accept it in my personal life, but I refuse to impose it on equally devout Christians and Muslims and Jews. And I just refuse to impose that on others.
Vor allem wolle er nicht Frauen das Recht absprechen, über ihren Körper selber zu entscheiden.
I do not believe that we have a right to tell other people that women they can't control their body.
Ein Appell an die Frauen, doch die Demokraten zu wählen, was sie bereits überdurchschnittlich stark tun. Würden alleine Frauen entscheiden, das Gespann Obama-Biden könnte dem Wahltag am 6. November ganz gelassen entgegensehen.
USA-Korrespondent Max Ackermann. über Weihnachten im Herbst macht sich breit. Rund 25.000 Menschen haben sich im Mikroblog gemeldet. Ihnen missfällt, dass bereits seit September Weihnachtsgurzli im Regal stehen. Sie bekunden Unmut darüber, dass Weihnachten in den Läden immer früher beginnt, der Advent mittlerweile 3 Monate dauere, anstatt 4 Wochen im Dezember. Meine Kollegin Judith Wipfler ärgert das auch.
Alle Jahre wieder grüßt der Lebkuchen im Oktober und ich ärgere mich. Dabei liebe ich Lebkuchen, besonders Elisen-Lebkuchen auf Oblaten ohne Zuckerguss. Aber die gibt's bei mir traditionell erst im Advent. Und Christstollen, denn der heißt bei mir zu Hause Christstollen und nicht einfach nur Stollen, den gibt's immer erst am Heiligen Abend zum Kaffee danach. Erst dann schmeckt er auch so richtig reif. Christstollen, ja eben. Das, was sich in Schaufenstern weihnachtlich schimpft, hat ja nichts mit Christus zu tun oder mit dem Advent als geistlicher Vorbereitungszeit auf das Kommen Christi. Ja, mit integrierten Fastenzeiten sogar. Sicher, in der Mehrheitsgesellschaft ist Weihnachten schon lange ein reines Familienfest, ein Fest, an dem sich die Familie selbst feiert und inszeniert. So hat es die Religionssoziologie schon vor Jahren trefflich analysiert. Und das lässt sich wohl auch kaum mehr zurückholen. Darum ärgert mich auch das lamoyante Gejammere gerade kirchlich-bürgerlicher Kreise, zu denen ich ja selbst gehöre. Das ewige Klagen über die entkirchlichte Gesellschaft, deren völliger Unbedarftheit in christlichen Begrifflichkeiten, diese Wissenserosion, wenn es ums Kirchenjahr geht, die Bibelvergessenheit etc. pp. Ja, das ist freilich alles traurig, aber was hilft pikiertes Klagen? Weihnachten ist doch ein Anlass zur Freude und das könnten Traditionsbewusste auch selbstbewusster praktizieren. Und ja, ich habe mich auch aufgeregt über die Zeitungsberichte zum Thema Weihnachten im Herbst. In den Berichten über die erboste Mikrokundschaft steht kaum ein einziges religiöses Argument gegen Stollen im Oktober. Mit keinem Wort erinnert etwa der Tagesanzeiger an den christlichen Sinn des Advents. Es scheint lediglich ästhetische Vorbehalte gegen das verfrühte Eintreffen der Engelscharen im Regal zu geben. Oder noch seltsamere Einwände wie etwa den, dass die Gurzi-Dröhnung den angeblich so einsamen Singles auf die Seele drücken könnte. Ja, heinomoll. Natürlich geht's hier nur ums Geschäft, ums Jahresgeschäft am Jahresende. Das ist nun mal der Kapitalismus. Er deckt die Nachfrage, die er zuallererst selbst geschaffen hat. Da machen wir doch alle das ganze Jahr auch über irgendwie mit. Müssten aber nicht. Uns zwingt doch keiner, jetzt schon zum Mailänderli zu greifen. Auch als Konsumentinnen wären wir doch freie Christenmenschen.
Ein kleiner Zwischenruf aus der Backstube von Judith Wipfler. Die ganze letzte Woche stand im Zeichen des Gedenkens an das Zweite Vatikanische Konzil, das vor 50 Jahren begann. Dieses Konzil brachte der römisch-katholischen Kirche nachhaltige Reformen. Messen werden seither nicht mehr auf Latein, sondern in der jeweiligen Landessprache gehalten. Die Religionsfreiheit wurde akzeptiert und es kam auch zu einer Medienrevolution im Vatikan. Denn für das Konzil wurde hier erstmals gefilmt. In der Vatikanischen Filmothek lagern 200 Stunden Filmmaterial zum Vatikanischen Großanlass. Material, das jetzt erstmals umfassend gesichtet und veröffentlicht wurde. Nadja Fischer berichtet aus Rom.
Am 25. Januar 1959, nur 3 Monate nach seiner Wahl zum Papst, sorgt Johannes der 23. für Schlagzeilen. Er, der schon 77 Jahre alt ist und als Übergangspapst gilt, ruft überraschend ein Konzil ein.
Il pontefice ha scelto questa occasione per annunciare ai cardinali convenuti nell'abbazia la convocazione di un concilio ecumenico.
Die katholische Kirche steckt zu dem Zeitpunkt in einer Krise. Sie hat sich seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr weiterentwickelt, erreicht ihre Gläubigen immer weniger. Das Konzil soll die Kirche modernisieren und es soll den Dialog mit anderen Religionen fördern und so zum Weltfrieden beitragen. Der Kalte Krieg und der drohende Atomkonflikt machen Angst. Wenige Monate nach der Ankündigung eines neuen Konzils gründet der Papst das Vatikanische Filmarchiv. Das sei kein Zufall, sagt Claudia Di Giovanni, die heute die Filmothek der Päpste leitet.
Alla fine di quell'anno istituisce la Filmoteca Vaticana.
Die neue Filmothek sollte möglichst viele Aufnahmen über das Kirchenleben sammeln. Johannes der 23. hatte das bevorstehende Konzil im Auge. Er ahnte damals aber nicht, dass dieses 3 Jahre dauern würde. So kommt es, dass wir heute über 200 Stunden Filmmaterial vom Großanlass haben. Dass in den 60er Jahren Kameraleute den kirchlichen Würdenträgern quasi über die Schultern gucken durften, erstaunt. Heute ist der Vatikan alles andere als transparent. Claudia Di Giovanni.
Questo rientrava anche nelle intenzioni di Giovanni XXIII. La Chiesa entra nel mondo moderno.
Papst Johannes der 23. wollte schon zu Beginn des Konzils klarmachen, die katholische Kirche ist in der Moderne angekommen und nahe bei den Menschen. Sie öffnet ihre Türen und zeigt, was sich im Konzil tut. Das war eine starke Botschaft an die Welt. Und so dokumentieren Kameramänner, wie der mächtige Petersdom zum Sitzungssaal umfunktioniert wird, wie Arbeiter im Hauptschiff Tribünen aus Holz hochziehen und in einer Ecke eine Getränkebar errichten. Sie filmen die 2778 Patriarchen, Kardinäle, Bischöfe und Ordensmitglieder, die am Tag der Eröffnung des Konzils feierlich in die Basilika strömen. Die Kirchenleute kommen aus Amerika, aus Afrika und Asien, ja sogar von jenseits des Eisernen Vorhangs. Auf den Schwarz-Weiß-Aufnahmen ist auch ein junger Pole namens Karol Wojtyla zu erkennen. Am Abend des ersten Konziltages tritt Papst Johannes der 23. dann vor die in der Dunkelheit versammelte Menge auf dem Petersplatz.
Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo.
Sogar der Mond scheine besonders früh aufgegangen zu sein, um das Spektakel mitzuerleben, improvisiert der Papst und trägt den Menschen auf, ihren Kindern in seinem Namen einen Gute-Nacht-Kuss zu geben. Die Filmkameras sorgen dafür, dass nicht nur die Gläubigen auf dem Petersplatz berührt sind von diesem so volksnahen Papst und seinem Konzil. Die Aufnahmen zeigen eindrücklich, so konservativ die katholische Kirche war und bis heute ist, die neuen Medien, Kino und Fernsehen wusste sie schon früh für sich zu nutzen. Bereits 1896, nur 1 Jahr nach der Erfindung des Films, betrat ein Kamerateam zum ersten Mal den Vatikan. Claudia Di Giovanni und ihre Mitarbeiter haben die 200 Stunden Filmmaterial zum Konzil in monatelanger Arbeit gesichtet und katalogisiert. Der päpstliche Medienrat hat daraus einen 12-stündigen Film produziert, der kirchenintern in Umlauf kommt. Das Zweite Vatikanische Konzil liegt 50 Jahre zurück. Für die katholische Kirche ist es jedoch bis heute ein wichtiger Orientierungs- und Reibungspunkt. Papst Benedikt XVI. Nahm als junger Theologe am Konzil teil und zählte zu den entschiedensten Befürwortern einer Reform. Kritiker werfen ihm heute vor, die Ideen des Konzils zu verraten. War das Konzil der Anfang, nur der erste Schritt einer Öffnung, oder brachte es vielmehr das Äußerste, was die katholische Kirche an Modernisierung zulassen kann? Darüber scheiden sich die Geister bis heute.
Die Vatikanische Filmothek aus Rom berichtete Nadja Fischer. Die Feierlichkeiten zum Jubiläum des Zweiten Vatikanischen Konzils in Rom münden diese Woche in die Weltbischofssynode. Judith Wipfler stellt das an den Beginn ihrer Meldungen der Woche.
Nachdem Papst Benedikt XVI. Ein Jahr des Glaubens ausgerufen hat, befasst sich nun die Weltbischofssynode mit der Umsetzung des Projekts der Neuevangelisierung. In Rom kommen dazu auch einige kritische Stimmen zu Wort. Der Brüsseler Erzbischof Leonard fordert eine Aufwertung der Frauen in der Kirche. Leonard sagte, ohne glückliche Frauen, die in ihrem Wesen anerkannt werden und die stolz sind auf ihre Kirchenmitgliedschaft, wird es keine Neuevangelisierung geben. Aus Kanada wurde die Forderung laut, dass im Zuge der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in jeder Diözese sogenannte Zentren des Zuhörens geschaffen werden müssten. Es brauche solche Orte der Mediation, um den Geschädigten Gehör für ihren Schmerz zu verschaffen. Fastenopfer und Brot für alle decken auf, wie Schweizer Entwicklungsgelder in Landraub fließen. Eine diese Woche veröffentlichte Studie der kirchlichen Hilfswerke zeigt, dass die Geldflüsse aus der Schweiz in Entwicklungsländer oft intransparent sind und wie mit dem Geld Unmengen von Land aufgekauft wird. Land, das Ureinwohnern und Bauern genommen wird, um darauf etwa Staudämme zu errichten. Millionen Menschen haben so bereits ihr Ackerland verloren. Schweizer Entwicklungsbanken würden oft die falschen Projekte fördern, in Landwirtschaft investieren, die nicht der Ernährung, sondern dem Profit diene. Die komplette Studie ist auf den Homepages von Brot für alle und Fastenopfer nachzulesen. Stoppt Kreuznet. Unter diesem Motto kämpft jetzt ein Bündnis gegen die Internetseite kreuz.net. Die Seite hetzt in hasserfüllter Weise gegen Homosexuelle und Juden. Die Macher von Kreuznet sind unbekannt. Für sachdienliche Hinweise, die zur strafrechtlichen Belangung der Kreuznet-Autoren führen, will der Berliner Bruno Gmünder Verlag sogar Belohnung zahlen. Bis zu 15.000 Euro hat der Verlag ausgesetzt, um Kreuznet-Autoren zu enttarnen. Die römisch-katholische Kirche hat sich mehrfach von den menschenverachtenden Inhalten der Kreuznet-Seite distanzieren müssen, weil diese Seite sich unberechtigterweise selbst als kirchliche katholische Nachrichten präsentiert. Protestanten stellen erstmals in der Geschichte der USA nicht mehr die Bevölkerungsmehrheit. Das besagt die neueste Studie des anerkannten Pew Research Centers. Mit nun 48% sind die Protestanten aber immer noch die größte Konfessionsgruppe im Land. Auf 20% gestiegen ist die Gruppe derjenigen, die keiner Konfession oder Religionsgemeinschaft angehört. Das bedeutet aber nicht, dass diese Menschen Atheisten wären. Nach wie vor glauben über 95% der US-Amerikaner an ein übergeordnetes Wesen oder eben an Gott.
Das war Judith Wipfler und das war der Blickpunkt Religion. Hier noch ein Ausblick auf das Programm des Schweizer Fernsehens. Wenn Sie noch nicht wissen, was kochen, hilft Ihnen heute möglicherweise eine interreligiöse Kochsendung in den Sternstunden.
Mit henna-verzierten Händen rüstet die Muslimin Rashida Buhusch in ihrer Wege in Zürich das Gemüse. Ihr Bruder Muatassim hilft ihr dabei.
Wir kochen Tarira-Suppe, das ist die Ramadan-Suppe, die in Marokko gegessen wird. Mhm. Und das Heimatland von unserem Vater. Und wir sind eigentlich mit dem aufgewachsen, dass wir im Ramadan das Fasten brechen und mit der Tarira-Suppe brechen. Eigentlich. Wenn wir drinnen gehören zu Linsen, rote Linsen und Kichererbsen, die man über Nacht eindecken muss. Frische Koriander drin und Peterli. Und ganz viele Tomaten.
Das Wichtigste?
Das ist eigentlich eine Gemüsesuppe mit viel Kichererbsen, und ja, die eigentlich sehr sättigend ist und viel Flüssigkeit und Salz gibt, dass man nach einem langen Fastentag ein bisschen Energie bekommt.
Sind Sie hungrig geworden? Dann sehen Sie die Sendung Sternstunde Religion um 10 auf SF1 und den Film Göttlich Speisen von Leka Schaka. Ein polnischer Weihnachtskrapfen, ein jüdischer Schabbat-Eintopf oder ein tamilisches Festtagsgebäck stehen auf dem Menüplan. Guten Appetit!
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.